Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Egal, ob du jetzt gerade irgendwie im Marketing arbeitest, dich vielleicht auf ein wichtiges Meeting vorbereitest oder einfach nur neugierig bist, wie diese ganze digitale Wirtschaft im Hintergrund eigentlich tickt.
Hallo auch von mir.
Wir schauen uns heute nämlich eine Maschine an, die eigentlich völlig unsichtbar ist, aber sie steht hinter so ziemlich jedem erfolgreichen Verkaufsabschluss im Netz. Es geht um die Lead-Qualifizierung.
Ein absolut massives Thema und oft extrem unterschätzt.
Absolut. Unsere Grundlage dafür ist ein super spannender Fachartikel vom 8. Juni 2026. Der Titel lautet Leads richtig qualifizieren, 5 Tipps für weniger Reklamationen.
Genau. Und es ist eben nicht nur so eine trockene IT-Checkliste, auch wenn der Titel vielleicht ein bisschen so klingt.
Nee, gar nicht. Unser Ziel heute ist es, wirklich herauszufinden, warum die Datenqualität im Leadhandel, also das ist ja im Grunde das eigentliche Kapital, oder? Und wir wollen zeigen, wie unsaubere Daten auf beiden Seiten, also bei Käufern und Verkäufern, für richtig viel Ärger sorgen.
Oh ja, und für verbranntes Geld. Jede Menge verbranntes Geld.
Richtig. Wir wollen diesen ganzen Prozess entschlüsseln, der unstrukturierte Rohdaten in echte Umsätze verwandelt. Also, okay, lass uns das mal aufdröseln.
Gerne. Wo fangen wir an?
Bevor wir irgendwelche Daten verkaufen können, müssen wir ja überhaupt erstmal schauen, ob da was Brauchbares auf dem Papier steht, oder? Also das Fundament.
Ja, genau. Der sogenannte Ingest, also wenn die Daten reinkommen. Viele Unternehmen denken da immer noch, Hauptsache das Pflichtfeld im Formular ist ausgefüllt, irgendwas reingetippt, zack, fertig.
Aber das reicht natürlich überhaupt nicht. Der Artikel macht da einen sehr starken Punkt. Es geht um die Prüfung von Formaten und vor allem um Plausibilität.
Richtig. Es reicht halt nicht, dass da Zeichen stehen. Die Quelle nennt da super konkrete Beispiele. Eine deutsche Festnetznummer, die nur 4 Ziffern hat.
Die ist natürlich komplett nutzlos.
Genau. Oder diese klassischen Tippfehler. Da steht dann statt gmail.com irgendwie gmial.com oder das @-Zeichen fehlt ganz in der E-Mail.
Oder mein Favorit, dieses typische Tastaturgibberish. Wenn jemand bei Name einfach nur ASDF, ASDF reinhackt.
Oh ja, der Klassiker. Solche Auffälligkeiten müssen sofort normalisiert werden. Das heißt, Telefonnummern müssen ins E964-Format mit der +49 umgewandelt werden, E-Mails konsequent in Kleinschreibung.
Ich vergleiche diesen ersten Schritt immer ganz gern mit dem Türsteher vor einem Club. Also, der Türsteher fragt dich ja nicht nur, hey, hast du einen Ausweis? Sondern der schaut sich den auch an und denkt sich, Moment, ist dieser Ausweis mit Wachsmalstiften gemalt?
Das ist ein perfektes Bild, ja. Weil warum machen wir diese Normalisierung eigentlich? Weil alle Prozesse, die danach kommen, also die komplett automatisiert sind, die brauchen diese sauberen, vergleichbaren Daten.
Wenn die Daten nicht sauber sind, verschluckt sich das System.
Ganz genau. Wenn da ein falsches Format drin ist, bricht dir sofort die API-Schnittstelle weg und das ganze System steht still.
Okay, also der Türsteher hat den Ausweis jetzt akzeptiert, das Format stimmt, aber existiert die Person hinter diesem Ausweis überhaupt im echten Leben?
Das ist der nächste logische Schritt, die aktive Validierung.
Weil formal korrekt heißt ja noch lange nicht erreichbar.
Richtig. Eine Telefonnummer, die perfekt formatiert ist, kann trotzdem ein Fake sein. Deshalb muss man da per Lookup oder einem sogenannten HLR-Check ran.
Das heißt, das System pingt das Netz im Hintergrund an.
Genau. Es prüft in Millisekunden. Existiert diese Nummer überhaupt? Ist das ein Festnetz oder Mobilfunk? Das passiert völlig unsichtbar.
Und bei E-Mails ist es wahrscheinlich ähnlich, oder?
Exakt. Da macht man einen SMTP- und Domain-Check. Also man fragt den Server, hey, gibt es dieses Postfach bei dir? Und man gleicht ab, ob es vielleicht so eine Wegwerfadresse ist.
Aber warte mal, da muss ich jetzt mal kritisch nachhaken. Wenn der Server bei dieser E-Mail-Prüfung einfach keine klare Antwort gibt, vielleicht weil er überlastet ist, schmeißen wir diesen Lead dann direkt in den Müll?
Das wäre fatal.
Ja, oder? Da verbrennen wir doch buchstäblich Geld.
Und was hier wirklich faszinierend ist, der Artikel stellt da eine ganz klare Regel auf. Er sagt wörtlich, seien Sie nicht zu streng.
Aha.
Das ist ja ein super wichtiges Konzept. Anstatt einen Lead bei einem unklaren Server-Feedback hart abzulehnen und wegzuwerfen, markiert das System ihn einfach als unsicher.
Ah, okay. Er kriegt so ein kleines Warnschild umgehängt.
Genau. So bleiben diese Leads nämlich verkaufbar. Man gibt dem Käufer einfach transparent den Hinweis, hey, Risiko ist hier etwas höher, Der Käufer zahlt dann vielleicht ein bisschen weniger, aber wir werfen kein reales Geld aus dem Fenster.
Sehr smart. Gut, jetzt haben wir also echte, erreichbare Personen. Aber was passiert eigentlich, wenn dieselbe Person zweimal durch die Tür kommt?
Oh, das Duplettenproblem.
Ja, und wir versuchen dann, den Käufer zweimal dafür abzukassieren. Das ist doch der absolut schnellste Weg zu Frust und massiven Reklamationen, oder?
Das kannst du laut sagen. Und da unterscheidet der Text zwischen zwei Arten. Es gibt die harten Dubletten und die weichen Dubletten.
Hart heißt wahrscheinlich, es ist haargenau dieselbe E-Mail oder Nummer?
Richtig. Das filtert jedes dumme System raus. Spannend wird's bei den weichen Dubletten. Das ist, wenn der Name vielleicht ähnlich geschrieben ist, die gleiche Postleitzahl da ist und das Ganze in zeitlicher Nähe passiert.
Also wenn ich beim ersten Mal meinen zweiten Vornamen weglasse.
Ganz genau. Dafür nutzt man dann sogenanntes Fuzzy Matching. Das erkennt Schreibabweichungen. Und das System muss auch Zeitfenster extrem gut verstehen.
Was meinst du damit genau?
Naja, wenn du dich nach 2 Stunden nochmal einträgst, bist du einfach ungeduldig. Dann ist es eine Doublette. Wenn du dich nach 6 Monaten nochmal meldest, hast du wahrscheinlich echtes neues Interesse. Dann ist es ein neuer Lead.
Verstehe. Das ist ja so ein bisschen, als würde dir der Barista im Café 2-mal denselben Kaffee in Rechnung stellen, nur weil du dich beim Bezahlen kurz geräuspert hast.
Schöner Vergleich, ja. Und hier sagt die Quelle noch was ganz Wichtiges. Man darf diese Doubletten auf keinen Fall einfach löschen.
Moment, nicht löschen. Mein erster Impuls wäre weg damit, Datenhygiene.
Nein, zusammenführen. Das sogenannte Merging.
Warum?
Weil diese Historie, also wann hat wer welchen Lead über welchen Kanal bekommen, das ist bei späteren Rückfragen der Käufer wirklich Gold wert.
Ah, okay. Es geht also um Transparenz und Beweissicherung.
Absolut. Wenn der Käufer reklamiert und sagt, den kannte ich schon, dann kannst du ihm genau zeigen, schau mal, der kam am Montag über Google und am Donnerstag über Facebook. Das stärkt das Vertrauen enorm.
Okay, das leuchtet ein. All diese Prüfungen, die wir jetzt besprochen haben, die sind fantastisch. Aber wenn wir all das erstmal machen, nachdem wir für den Lead bereits bezahlt haben, dann ist das Kind doch eigentlich schon in den Brunnen gefallen?
Du sagst es. Dann trägst du das volle Risiko.
Wir müssen das Problem also an der Wurzel packen. Wie machen wir das?
Mit einer Art Zeitmaschine. Der Text führt hier das Konzept des Pre-Pings ein.
Pre-Ping. Erklär das mal.
Das ist eine Echtzeitprüfung. Und zwar noch in der exakten Millisekunde, in der der Lead generiert wird, bevor er überhaupt gekauft wird.
Wahnsinn!
Das System stellt dabei in Echtzeit 3 Kernfragen. Erstens, ist der Lead formal gültig? Zweitens, haben wir überhaupt einen Käufer für genau diese Sparte in dieser Region?
Mhm.
Und drittens, ist es keine Doublette? Und wenn bei einer dieser Fragen ein Nein rauskommt, wird der Lead vom System gar nicht erst angenommen.
Und hier wird es wirklich interessant. Heißt das, wir bauen hier quasi eine Art, ja, so einen finanziellen Schutzschild auf, damit wir uns nicht die Lagerhallen mit irgendwelchen unverkäuflichen Daten vollstopfen?
Genau das heißt es. Wirtschaftliche Effizienz in Perfektion. Du zahlst nur noch für die Datensätze, bei denen du schon im Vorfeld weißt, dass du sie direkt und profitabel weiterverkaufen kannst.
Du minimierst das Risiko komplett auf null?
Exakt. Du kaufst keinen Schrott mehr auf Vorrat.
Okay, wow. Wir haben jetzt also den Schrott erfolgreich herausgefiltert. Aber wie unterscheiden wir jetzt einen, sagen wir mal, soliden, guten Lead von einem absolut fantastischen Premium-Lead?
Das ist der Moment, wo das Scoring ins Spiel kommt. Quasi das Zeugnis für den Lead.
Und wie setzt sich diese Note zusammen? Wie stellt das System sicher, dass es jeden Tag intelligenter wird?
Das Scoring ist eine Kennzahl, die sich aus verschiedenen Faktoren speist. Vollständigkeit, Validierung, wie zuverlässig war die Quelle in der Vergangenheit und ganz wichtig, die Kaufabsicht.
Und woher weiß das System, wie gut die Kaufabsicht wirklich war?
Durch den Feedback-Loop-Rückkäufer. Die Quelle erwähnt hier ein Reklamationsfenster von 48 bis 72 Stunden.
Also die Zeit, in der der Vertriebler den Lead anruft.
Genau. Wenn der Käufer in der Zeit reklamiert, zum Beispiel, weil die Nummer falsch war oder die Person gar nichts wusste, dann meldet er das zurück. Und das System wertet die ursprüngliche Traffic-Quelle automatisch ab.
In dem Artikel wird doch in dem Zusammenhang auch diese Software erwähnt, Lead Notes, richtig?
Ja, genau. Das ist ein System, das all diese Prozesse komplett automatisiert. Also vom Ingest über den Pre-Ping bis zum Scoring. Und, was in Europa extrem wichtig ist, alles DSGVO-konform und mit deutschem Hosting.
Also, was bedeutet das alles konkret für unseren Prozess? Das ist ja im Grunde wie so ein Schufa-Score, nur halt für Datenquellen.
Das trifft es ziemlich gut. Und wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, was hier entsteht, ist ein komplett geschlossenes Ökosystem. Durch diesen ständigen Feedback-Loop der Käufer verbessert sich die Datenqualität im System völlig organisch.
Völlig automatisch, mit jeder einzelnen Rückmeldung.
Ja. Die guten Quellen bekommen einen besseren Score, die schlechten werden abgestraft oder irgendwann komplett vom Preeping blockiert.
Wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, Lead-Qualifizierung ist ganz offensichtlich kein lästiger Filterprozess für irgendeine IT-Abteilung.
Definitiv nicht.
Das ist im Grunde der eigentliche Wertschöpfungsprozess. Aus unstrukturiertem Gibberisch wird verlässliches Kapital.
Richtig.
Und warum ist das jetzt für dich als Hörer so relevant? Weil das Prinzip Garbage in, Garbage out einfach überall gilt. Wer lernt, Informationen schon direkt am Eingang radikal auf Qualität und Plausibilität zu prüfen, der spart sich am Ende der Kette massiv Zeit, richtig viel Geld und unfassbar viel Ärger.
Egal, in welcher Branche du eigentlich unterwegs bist.
Absolut. Aber bevor wir hier zum Ende kommen, hast du da vielleicht noch einen Gedanken, der das Ganze ein bisschen weiter treibt?
Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie perfekt unsere Systeme, also Fuzzy Matching, Pre-Pings, Echtzeitscoring, darin werden, schlechte Daten abzuwehren.
Mhm.
Aber denk das mal weiter. Wenn unsere Filter immer intelligenter werden, wie werden sich dann wohl die Betrüger oder die Bots weiterentwickeln, die diese falschen Leads generieren?
Oh.
Genau. Steuern wir bei der Lead-Generierung vielleicht gerade auf so ein unendliches KI-Wettrüsten zu? Auf der einen Seite die Prüfalgorithmen und auf der anderen Seite KI-Bots, die trainiert werden, menschliches Verhalten und perfekte Daten exakt zu fälschen.
Das ist wirklich ein krasser Gedanke. Wer gewinnt am Ende dieses Wettrüsten? Wahnsinn, eine extrem spannende Frage zum Nachdenken, würde ich sagen. Beobachte also ganz genau, welche Daten du in deine Systeme lässt. Wir bedanken uns, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst.
Hat großen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.